Habt ihr schon gehört? In manche US-Autobahnen ist Rassismus eingebaut. Unter Joe Biden sind doppelt so viele Flüchtlingskinder in Gewahrsam wie unter Donald Trump. Klimawandel heißt jetzt Klimanotstand. Für Kritik am US-Präsidenten landeten schon mehrere Pressefachkräfte im Knast. Jemand hat Lady Gagas Hundesitter angeschossen. Was davon ist wahr? Was meint ihr? Habt ihr etwa gedacht, dass Autobahnen was mit Rassismus zu tun haben können? Ja, dann liegt ihr richtig. Wie alle anderen auch. Das ist nämlich alles wahr. Alles. Das ist ja ein Ding, wa? Und ein Problem ist es auch. Klar, die USA erweisen sich mal wieder als Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit solchen unglaublichen, aber wahren Geschichten. Das heißt dann aber auch, hier sollte ich alles Mögliche für möglich halten. Und das macht es nicht gerade einfacher, den Unfug rauszufiltern. Dieser Unfug ist seit der US-Wahl von 2016 ein Riesenthema. Damals stand die Frage im Raum, ob Falschinformationen im Netz die Wahl beeinflusst haben könnten. Seitdem gibt es auf einmal richtig viel Forschung darüber und auch ganz schön viele Ideen, was sich machen lässt, wenn verlässliche Informationen immer schwerer zu finden sind. Genau das wollte ich mal eben rausfinden. Das habe ich mir ja fein zurecht fantasiert. Eine Lüge ist schnell erzählt, aber nicht die Suche nach der Wahrheit. Deshalb mache ich jetzt zum ersten Mal eine Doppelfolge zu einem Thema. Und das hier ist Teil 1. Da erwarten uns Marsmenschen, eine betrügerische Sonnenbank, eine renommierte Romanverschwörung und erstaunlich viele ehrliche Leute. Über beide Teile begleiten uns drei fachkundige Gäste. Die Medienforscherin Christy Roschke, der Kommunikationswissenschaftler Tim Levine und die Medienrechtlerin Ellen Goodman. Aber erstmal, willkommen bei Notizen aus Amerika. Alle möglichen Links zu dieser Folge findet ihr wie immer auf der Website notizenausamerika.de. Damit könnt ihr nachverfolgen, wie ich recherchiert habe und was meine Gäste auszeichnet. Diese ganzen Infos über die USA bekommt ihr unabhängig, aber halt nachprüfbar. Und wenn euch das etwas wert ist, dann unterstützt mich doch mit 5 Euro im Monat. Das würde helfen, meine Internetkosten zu decken und mir außerdem noch mehr Zeit fürs Fact-Checking freischaufeln. Ich finde es bei jedem Thema wichtig, euch immer auch so ein bisschen zu zeigen, wie ich eigentlich zu den Geschichten gekommen bin, die ich hier erzähle. Und jetzt erst recht. Ich meine, ein Blick aufs GIF oder die Schlagzeile, Herzchen dran oder empörten Kommentar und weiter im Text. So verbreiten sich Gerüchte, genauso gut wie gezielt gestreute Propaganda. Lügen, Propaganda, Desinformation, Fake News. Bei der Recherche habe ich so viel Humbug gesehen, dass mir der Kopf explodiert ist. Ich hoffe, da habe ich jetzt den Rauch auch richtig weggelüftet. Das fängt ja schon gleich mit den Begriffen an. Fake News lehne ich total ab. In meinen Augen ist das ein Propagandawort. Das Ziel? Misstrauen an Nachrichten schüren. Nee, als Journalistin fällt's mir schwer, bei sowas mitzumachen. Auch wenn der Begriff auch in wissenschaftlichen Kreisen zum Teil angewendet wird, wundert euch jetzt nicht, wenn ihr hier bei mir nichts von Fake News hört. Mist, jetzt habe ich's doch gesagt. Aber wie nennen wir das denn dann? Disinformation and Misinformation. Auf Deutsch Desinformation und Fehlinformation. Per Definition ist Desinformation falsche und zielgerichtet erzeugte Information. Die soll einer Person schaden oder einer gesellschaftlichen Gruppe, einer Firma oder einem Land. Fehlinformationen dagegen sind auch falsche Informationen, die aber unabsichtlich zustande gekommen sind. Aber wenn jetzt wer so eine gezielt auf Schaden ausgerichtete Info weiterreicht, dann ist das nur noch eine Fehlinformation? Das wird aber schnell kompliziert. Ich find's ganz wichtig, diesen Unterschied im Kopf zu behalten. Und ich nehme in dieser Folge auch die Freiheit, für beides einfach ein drittes Wort zu nutzen. Falschinformation. Das jetzt mal nur als Hintergrund. Mein armes Hirn habe ich nämlich mit noch ganz anderen Kloppern belastet, als der Frage, wie dieses Zeug hier denn nur heißen soll. Zum Beispiel diese, habt ihr schon gehört, Beispiele vom Anfang. Die habe ich aus ein paar Fact-Checking-Tools rausgefiltert. Da habe ich gesucht, was sich als wahr erwiesen hat. Zwischen gefühlten Trilliarden Meldungen, die da als falsch, irreführend oder unbeweisbar eingeordnet waren. Mir ist immer noch ganz schwindelig. Allein schon von den ganzen Dingen, die angeblich das Coronavirus töten können. Da waren Sachen bei, die einen Menschen ganz locker töten. Und ich habe mich bei dem Gedanken erwischt, ja nu, dann war's das ja vielleicht auch für das Virus? Hilfreiche Hintergründe für Falschinformationen habe ich zum Beispiel im Media Manipulation Case Handbook gefunden. Das veröffentlicht das Shorenstein Center an der Harvard-Universität, das so eine ziemliche Koryphäe für sowas ist. Und das dazugehörige Projekt leitet die Forscherin Joan Donovan. In diesem Handbook nehmen sich die Forscherinnen und Forscher immer einen Fall von Manipulation oder Falschinformation vor und dann decken sie die Hintergründe auf und auch die Wirkweise. Da finden sich auch international bekannte Beispiele, zum Beispiel das berüchtigte virale Video namens Plandemic. Das tauchte vor knapp einem Jahr auf und seitdem sät es bewusst Zweifel. Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Corona-Pandemie. Das Video sieht aus wie ein Dokumentarfilm. Es steckt aber voller falsch zitierter Fachleute und falscher Fachleute. Dazu gibt's dann noch Verschwörungstheorien und Wundermittel. Im Mittelpunkt von Plandemic steht eine ehemalige Forscherin. Ja, sowas gibt's auch. Menschen, die erst in der Wissenschaft arbeiten und dann die Welt der Fakten verlassen. Oder Menschen, die entdecken, Forschung macht ja echt Arbeit. Und daraus dann den Schluss ziehen, da erfälsche ich mir meine Meriten doch lieber. Und dann fliegen sie damit auf und sind fortan ehemalige Forscherinnen und Forscher oder diskreditierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Oder einfach irgendwelche Leute ohne Titel. In diesem Fall heißt die angebliche Expertin Judy Mikovits. Bereits vor 10 Jahren verlor sie das Vertrauen der Wissenschaftsgemeinde und auch ihren Job in einem richtig peinlichen Debakel. Judy Mikovits forscht zur Ursache des chronischen Erschöpfungssyndroms und das Ergebnis verkauft sie als absolut bahnbrechend. Nur leider kommt dann niemand bei derselben Versuchsanordnung auf dasselbe Ergebnis wie sie, und diverse Fehler in Mikovits Forschungspapier kommen auch noch ans Licht. Die angebliche Ursache fürs Erschöpfungssyndrom existiert nicht. Deshalb zieht das Magazin Science diesen Forschungsbericht zurück. Mikovits selbst beteiligt sich daraufhin an einer weiteren Studie. Dieses Experiment soll ihren Ruf wiederherstellen und zeigen, dass das wohl alles richtig ist und. Das geht fürchterlich in die Hose. Kleinlaut gibt Judy Mikovits zu, dass ihre angeblich bahnbrechende Erkenntnis widerlegt ist. Danach veröffentlicht sie nie wieder was. Nichts von all dem erfährt man im Plandemic. Da spielt Mikovits Dr. Judy Mikovits, das verfolgte Genie, dessen Erzfeind der US-Infektionsexperte Anthony Fauci sei. Das ist ungefähr so, als wenn ich hier behaupten würde, ich wäre eine renommierte Romanautorin und Karl Lauterbach und Christian Drosten würden seit Jahren den Druck meiner tollen Bücher verhindern. Aus Neid. Wer nicht genug Fantasie für Romane hat, hält sich halt an die Fakten und wird Wissenschaftler. Aber jetzt kommt der Aufklär-Podcast aus dem Exil. Ach nee, lass mal. Am Ende muss ich noch einen ganzen Roman schreiben, nur damit dieses Hirngespinst am Kacken bleibt. Aber ihr seht schon, nach diesem Schema läuft das im Plandemic. Und zwar bestens. Wenn du Falschinformationen verbreiten willst, sind solche Fachleute und so ein Expertiseschwindel pures Gold. Und Konflikt auch. Ebenso wie der Stil eines Dokumentarfilms. Plandemic ist technisch so gut gemacht, dass man glauben könnte, das ist tatsächlich so ein Filmtrailer. Und mit 26 Minuten ist das Video so lang, dass eine Fact-Checking-Abteilung viel Zeit braucht, um das erstmal einzuschätzen. Zeit, in der sich sowas verbreitet. Bevor YouTube Plandemic rausgeworfen hat, haben 7 Millionen Menschen das Video gesehen. 7 Millionen allein auf dieser Plattform. Auch Vimeo, Facebook und Konsorten haben das Video gelöscht. Aber es laden immer wieder neue Leute da hoch. Und solche Lügengeschichten kursieren nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern auch auf extra dafür eingerichteten Internetseiten, die nicht wegen irgendwelcher Geschäftsbedingungen da in die Bredouille kommen. Die Nachfrage für Coronavirus-Webseiten schoss vor gut einem Jahr in die Höhe. Mitte April 2020 waren plötzlich 120.000 Website-Domains registriert, die Coronavirus und Covid-19 als Keywords auserkoren hatten. Also genau auf die Leute abzielen, die Infos über das Virus suchen. 120.000 Domains. Jede Menge Platz für Lug und Trug. Wie soll da noch wer durchsteigen? Damit ich ein paar Tricks lerne, habe ich jemanden gefragt, der sich beruflich den ganzen Tag mit potenziellen Lügnerinnen und Lügnern beschäftigt.
Last summer I did some for the FBI profilers. I've done training for customs agents and national security folks and police and attorneys and surgeons, all kinds of groups.
Das war Tim Levine. Wie ihr ja jetzt schon gehört habt, berät er unter anderem Profiler beim FBI, das ist die US-Bundespolizei. Tim Levine ist Kommunikationswissenschaftler an der Universität von Alabama in Birmingham und er sagt, wenn dich wer täuschen will, kannst du dich mit bestimmten Dingen schützen. Und dabei spielt es gar keine so große Rolle, ob dir ein Mensch ins Gesicht lügt oder ob ihr am Telefon hängt oder ob sich das Ganze im Internet abspielt. Tim's Tipp Nummer 1?
The very best thing you can do is try to fact-check.
Das beste Gegenmittel sind Fakten. Und so ein Faktencheck klappt nicht erst im Nachhinein. Wenn ich vorab etwas über eine Person rausgefunden habe, kann ich sie danach fragen. Dann sehe ich an der Antwort, ob sie so eine gewisse Neigung zur Wahrheit hat. Zumindest in dieser Beispielfrage. Ach, vielleicht sollte ich jetzt hier doch die Biege machen und so einen Roman anfangen? Weil, ich meine, das ist doch eine super Technik dafür. Prinz Charming erfährt zufällig von seinem Bruder, dass seine Süße nicht im Büro war. Jetzt fragt er scheinheilig, wie es auf der Arbeit war. Und wenn die dann sagt, ach, wie immer, auweia, und dann...
Beyond that, you can just assess plausibility. Oftentimes things that are too good to be true really are.
Och, schade. Was zu schön klingt, um wahr zu sein, ist oft halt wirklich nicht wahr. Tim rät dazu, auf Plausibilität zu achten. Also, ergibt das einen Sinn? Passt da alles zusammen? Solche Techniken nutze ich doch glatt, um die Expertise einer Quelle einzuschätzen. Zum Beispiel bei der Frage, ob Tim Levine ein legitimer Lügenforscher ist. Ja, echt jetzt. Erstens mal macht mich das Thema dieser Folge latent paranoid. Und zweitens kann ich mir hier bei Notizen aus Amerika ja noch keine Fact-Checking-Abteilung leisten. Deshalb liste ich ja zu jeder Folge Links zu Quellen auf, sodass wenigstens ihr nachgucken könnt, wie ich wohl auf das schmale Brett gekommen bin, das ich euch hier präsentiere. Vor diesem Interview mit Tim Levine habe ich zum Beispiel auf der Website von Tims Uni nachgeschaut, ob er da gelistet ist und in welcher Funktion. Und ich habe mir da auch einige seiner Veröffentlichungen angeguckt und mit wem er geforscht hat. Nach ein paar dieser Details habe ich ihn im Interview dann gefragt. Trotzdem stoße ich aber auch an meine Grenzen. Ich kann nicht einschätzen, wie seine Forschungsarbeit in wissenschaftlichen Kreisen bewertet wird. Aber Tim hat noch einen Tipp, den ich jetzt mal gegen ihn verwenden kann.
You can ask yourself, does the person have a motive to deceive me?
Aha. Da frage ich mich jetzt natürlich, hätte Tim ein Motiv dafür, mich zu betuppen? Na, ich denke höchstens aus Spaß an der Freude, oder? Was natürlich ein Grund wäre. Aber bloß um eine Journalistin zu foppen, so einen Aufwand betreiben? Damit es so aussieht, als gäb's den Unijob und Tims Theorie und das Buch dazu? Also, das leuchtet mir nicht ein. Was ich aber merke, solche Formen von Faktenchecks machen irgendwie Spaß und die kann man auch prima üben. Und deshalb gucke ich jetzt im Bildungswesen vorbei. Über Tims Theorie sprechen wir dann später noch. Erstmal gucken, wie ich jetzt dieses Fact-Checking noch besser lernen kann.
You know, one of the things we tell our students is kind of think like a journalist.
Das war Christy Roschke. Sie hat jahrzehntelange Erfahrung damit, anderen Menschen Medienkompetenz beizubiegen. Medienkompetenz ist ein ganz wichtiger Lösungsansatz gegen Falschinformationen. Wer Medienkompetenz hat, kann Informationen sachkundig nutzen. So sagt die Definition. Auf Englisch heißt das Media Literacy. Das ist quasi die Cousine der Alphabetisierung. Christy Roschke ist Leiterin des News Co-Labs an der Arizona State University und mit diesem Denken wie JournalistInnen meint sie eine Grundhaltung. An jedes Thema mit einem gesunden Maß an Skepsis rangehen und gleichzeitig mit einem gesunden Maß an Neugier. Und obendrauf auf das Paket legt Christy noch ein paar gut trainierte innere Alarmglocken. Gegen Falschinformationen gibt es nämlich diesen Trick.
You know, generally speaking, if you see a headline or you watch a video clip and it makes you really mad or makes you very sad, that's a moment where you want to pause and think, why am I having this reaction?
Ein Video oder eine Überschrift bringt dich sofort in Wallung. Das ist laut Christy Roschke ein klares Zeichen, jetzt mal ganz wacker die innere Pausetaste drücken und nachdenken. Wieso bringt dich das jetzt so auf die Palme? Wieso deprimiert dich das? Auch andere ExpertInnen arbeiten heraus, Falschinformationen zielen oft schon mit dem ersten Eindruck auf Gefühle. Das gibt glatt eine Faustregel her. Nichts teilen, ehe du nicht die Gefühlsregung mit ein bisschen Wissen angereichert hast.
The great thing about the internet for all its pros and cons is that it's pretty easy to kind of check that out in a quick and succinct way.
Oft reicht da schon eine kurze Suche im Internet. Es gibt auch eine ganze Reihe an speziellen Hilfsmitteln dafür. Ein paar davon habe ich euch in den Shownotes auf notizenausamerika.de aufgelistet. Keins dieser Hilfsmittel hat allerdings Christy erwähnt. Ich habe mit ihr drüber gesprochen und sie findet es zwar echt hilfreich, zum Beispiel um nachzuschauen, wie Fact-Checking-Tools die Genauigkeit einer Quelle bewerten oder wie die ein Online-Magazin politisch einordnen. Aber das bleiben Krücken. Christy rät dazu, schon immer noch selber zu gucken und vor allem zu entscheiden. Zum Üben gibt's sogar Spiele und Apps und Kurse. Es gibt echt gute Tricks, um mich davor zu schützen, im Netz verhohnepiepelt zu werden. Und das bringt mich wieder zurück zu Tim Levin. Mit Schwindlerinnen und Schwindlern wollte der eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Aber dann hat ihm die Uni einen Doktorvater zugewiesen, dessen Forschungsgebiet genau da lag. Täuschung, Lüge, Betrug.
In that first study I did with my professor when I was a graduate student, our big finding was that people were truth biased. That is, they tended to believe other people.
Gleich in seiner ersten Studie kommt heraus, Menschen neigen dazu, anderen zu glauben. Viel später einmal soll daraus eine ganze Theorie werden, die Truth Default Theory. Aber erstmal hat Tim eine Frage im Kopf. Wenn Menschen echt so vertrauensselig sind, macht sie das ja so richtig anfällig für Lug und Trug. Wie gefährlich das ist, soll jetzt eine weitere Studie ergeben. Tim Levin stellt nämlich die Forschungsfrage, wie oft lügen die Menschen eigentlich?
Most people are honest most of the time. And lying only happens in very kind of particular situations for particular reasons.
Ich glaube, ich habe mich verhört. Die meisten Menschen sind größtenteils ehrlich? Hallo, ich versumpf hier in Falschinformationen, mir platzt gleich der Kopf, wir reden schon die ganze Zeit über Bollwerke gegen diese Flut und jetzt habe ich mir das alles ausgedacht, oder was?
Most people are honest most of the time.
Das stützt Tim Levin mit Zahlen aus einer Befragung. Dabei kam heraus, dass die Leute binnen 24 Stunden durchschnittlich 1,6 Mal lügen. Aha, das klingt ja schon gleich viel besser. Die Krux ist die Durchschnittlichkeit, sagt Tim. Die taugt nämlich nicht, um das Bild wiederzugeben, das er zu sehen bekam. Die Mehrheit der Befragten hat gesagt, null, nie. Die hatten den ganzen Tag nicht gelogen. Das haben 60% gesagt. Und weitere 15% haben gesagt, einmal. Und damit, so argumentiert Tim, liegen 75% der Befragten unter dem Lügendurchschnitt von 1,6 Lügen pro Tag. Ehrlich jetzt. Tim Levin erzählt mir dann, wie das so läuft in der Wissenschaft. Eine Antwort bringt gleich wieder den nächsten Schwung Fragen mit. Nach ein paar Jahrzehnten hat er schließlich eine ganze Theorie beisammen. Die Truth Default Theory. Ganz, ganz, ganz kurz gesagt besagt diese Theorie, die Wahrheit ist für Menschen der Normalzustand. Das ist auch effizienter, sagt Tim. Klar, so ein Zusammenspiel mit anderen Menschen klappt besser, wenn ich jetzt nicht ständig hinterfragen muss, was die mir da verklickern wollen und ob das wohl wahr ist. Natürlich hat Tim für seine Theorie auch die Ausnahme vom Normalzustand erforscht. Die kleinen und großen Lügen. Die Unwahrheit kommt Tim Levin zufolge nicht von ungefähr.
Most people won't lie unless they have some kind of motive to.
Die Beweggründe hinter einer Lüge untersuchen ganz viele Forscherinnen und Forscher aus Psychologie, Soziologie, Kommunikationswissenschaften und so weiter schon seit Jahrzehnten. Das habe ich mir mal ein bisschen angeguckt und dann habe ich ganz verschiedene Arten der Einteilung gefunden. Jetzt mal nur so zum Beispiel, wer lügt, will das Gesicht wahren oder einen Streit vermeiden oder eine Situation beherrschen. Wer lügt, will einen anderen Menschen ausnutzen oder einen anderen Menschen schützen. Eine Lüge kann dem Lügner oder der Lügnerin selber nutzen oder einem anderen Menschen oder der Beziehung zwischen den beiden. Jede Menge Motive finde ich auch in Fallstudien zu Falschinformationen im Internet. Geltungsdrang, Rachsucht, Zerstörungswut, politisches Kalkül, ein zynischer Humor. Bevor ich diesen Podcast angefangen habe, habe ich bei Falschinformationen im Internet eigentlich nur an solche Hintergründe gedacht. Und auch ganz oft an Leute, die auf irgendeinem Kreuzzug sind und denken, der Zweck heiligt die Mittel. Das gibt's natürlich auch alles, und zwar in Hülle und Fülle. Aber da fehlt noch was. Und dazu gucke ich jetzt nochmal in den beliebten Bereich der Falschinformationen über Gesundheitsthemen. Joseph Mercola ist Alternativmediziner. Ende der 80er Jahre baut er sich eine Praxis auf und ab 1997 hat er eine Website mit seinen Gesundheitsratschlägen. Ihm zufolge kann sein Programm binnen Monaten leichte und schwere Erkrankungen heilen, die Leute können damit ordentlich abnehmen und endgültig eine Suchterkrankung loswerden. Kostenpunkt ungefähr $2000. Von solchen Dienstleistungen verlegt sich Mercola dann auf Produkte. Abnehmpülverchen sind da nur der Anfang. Ab 2009 macht er seine Praxis ganz dicht und nur ein Jahr später kann er stolz berichten, mit dem Verkauf seiner Mittelchen verdient er $3 Millionen im Monat. Zu dieser Zeit hat er sich schon eine regelrechte Fangemeinde aufgebaut und die kann er im Netz immer besser bedienen. Heute verkauft Joseph Mercola alles Mögliche, das angeblich natürlich und gesund ist. Von Vitaminen über Tiernahrung bis Bio-Unterwäsche. Klar, Firmen versprechen ja alles Mögliche, nur damit wir deren Krempel kaufen. Aber da gibt es Grenzen. Immer wieder bekommt Joseph Mercola Ärger mit den Behörden. Zum Beispiel vertreibt er ein Kokosöl und behauptet, das würde Krankheiten verhindern oder sogar heilen. Krebs, Herzkrankheiten, egal. Nee, illegal befinden die US-Gesundheitsbehörden. In den USA ist es verboten, Lebensmittel oder Nahrungsergänzungen wie Medizin zu behandeln. Also sie zu verkaufen, um damit Krankheiten zu behandeln. Was niemand weiß, ob Joseph Mercola seine Heilsversprechen eigentlich selbst glaubt oder ob er ganz bewusst lügt. Anderes Beispiel: Im Jahr 2016 muss Joseph Mercola seiner Kundschaft fast $2,6 Millionen zurückerstatten. Für Sonnenbänke. Diese Sonnenbänke bewirbt Mercola mit der Behauptung, sie würden das Hautkrebsrisiko senken.
Hä?
Das ruft die Federal Trade Commission auf den Plan. Sie wertet diese Aussage als Betrug und das ist strafbar. Denn Joseph Mercolas Sonnenbänke senken nicht das Hautkrebsrisiko, sie erhöhen es. Mehr als 1300 Menschen haben diese Dinger von ihm gekauft. Außerdem verdient Joseph Mercola ein Vermögen mit Vitaminpillen. Da kann er wenigstens keinen Schaden anrichten. Denkste. Da sind zwei Journalistinnen der Washington Post vielleicht auf was gestoßen? Nina Satija und Lina H. Sun zeichnen nach, dass Joseph Mercola ordentlich Geld in eine Impfgegner-Website pumpt. Die trägt den trügerischen Namen National Vaccine Information Center. Auf Deutsch wäre das sowas wie Nationales Impfinformationszentrum. Das ist nicht seine Website, er spendet ihr nur ein paar Millionen. Er finanziert auch andere Gruppen, die im Netz gegen das Impfen mobil machen. Er sagt, er steht hinter deren Botschaft. Und er bewirbt gleich drei seiner Vitamine als ganz tolle Alternative zur Impfung. Er behauptet sogar, sie könnten die Krankheit heilen. Das hat Joseph Mercola gerade erst wieder Ärger mit den US-Behörden eingebrockt. Solche Wundermittelwerbung findet sich auf den Impfgegner-Websites, die Mercola unterstützt. Das kann Zufall sein. Was bleibt, ist genau das richtige Publikum für Mercolas Produkte. Und nicht nur dafür. Solche Falschinfo-Websites verdienen oft sehr viel Geld mit Werbung. Egal für wen. Das ist der Punkt, den ich bisher nicht bedacht hatte. Mit Falschinformationen kann man richtig Schotter verdienen. Und nee, das ist jetzt kein Tipp, Leute. Wenn eine Website durch ihre kontroversen Inhalte so richtig viel Publikum bekommt, dann verdienen die Leute hinter dieser Website richtig viel Geld mit Online-Werbung. Jeder Klick hilft da weiter. Egal, ob du das super findest oder dich empören willst. Hinzu kommt: Diese Websites, die sich mit allen Mitteln gegen Impfungen aussprechen, die stellen sich zwar so dar, als würden sie sich aus Minispenden von besorgten Bürgerinnen und Bürgern finanzieren, Aber der Fall Joseph Mercola und seine Millionenspenden zeigen, selbst dieser Eindruck ist falsch. Falschinformation mit vorgetäuschter Massenbewegung dahinter. Ach du meine Güte. Und Leute, die tatsächlich eine Riesenfangemeinde haben, werden dann quasi zu Superspreadern für Falschinformationen, so wie zum Beispiel Joseph Mercola. Boah, darauf muss man auch erstmal kommen. Kein Wunder, dass Christy Roschke in ihren Kursen zur Medienkompetenz nicht nur auf den Faktencheck setzt.
That's really just one piece of media literacy.
Christy Roschke erlebt immer wieder, unter Medienkompetenz verstehen viele Leute, dass man nachprüfen kann, ob das wahr ist, was ein Artikel oder ein Video so suggeriert.
Also, we talk about who owns the media, what agenda might they have, what's their business proposition, how do they make their money?
Nur die Information selbst untersuchen, das ist aber nur ein kleiner Teil von Medienkompetenz. Clevere Fragen helfen immens weiter auf dem Weg durch den Informationswald. Das hat ja auch schon der Lügenforscher Tim Levine angerissen. Christy Roschke fragt noch konkreter. Wem gehört dieser Blog oder dieser Videokanal oder diese Online-Zeitung? Womit verdienen die ihr Geld? Welche Interessen und Ziele verfolgen diese Leute? Steht da eine bestimmte Weltsicht dahinter? Mit solchen Fragen bin ich auch auf die Geschichte von Joseph Mercola gestoßen. Nicht, dass ich das jetzt aufgedeckt hätte. Ich habe damit aber seinen Namen gefunden und dann die passenden Berichte über ihn. Und zwar nicht auf solchen komischen Websites, sondern in richtigen Nachrichten. In traditionellen Medien. Auf die ist nämlich Verlass. Die sagen, da ist eine Invasion. Warte mal, sind das Nachrichten? Eine Invasion? In New Jersey? Wer will denn dahin? Das ist doch wohl nicht deren Ernst. Ein Meteor, der New Jersey trifft, und dann tauchen da gigantische Kriegsmaschinen vom Mars auf und die bahnen sich mit Giftgas den Weg nach New York. Wow, richtig doller Romanstoff. Ihr wisst ja, ich kenne mich aus mit Romanstoff. Diesen Stoff hat sich der junge Dramatiker Orson Welles im Jahr 1938 fürs Radio vorgeknöpft. Orson Welles ist da gerade mal 23. Der hat eine eigene Theatertruppe gegründet und sich in New York einen coolen Ruf erarbeitet. Vielversprechendes Theatergenie. Dann macht auch noch seine Radioversion von Dracula Furore. Ehrgeizig wie er ist, will Welles sich danach selber überbieten. Ein Geniestreich muss her. Und so läuft am 30. Oktober 1938 seine Fassung von Krieg der Welten im Radio. Sie klingt wie eine Live-Berichterstattung. Auf so eine Idee war vor Orson Welles noch niemand gekommen. Der Radiosender schickt dieses Theater aber nicht einfach so über den Äther. Da gibt's einen Hinweis: Hallo, dieses ist ein Stück vom talentierten Mr. Welles. Es läuft auch nicht im Nachrichtenprogramm, sondern abends auf einem Sendeplatz für vertonte Literatur. Gleichzeitig läuft anderswo eine beliebte Show. Und so richtig viele Leute hören War of the Worlds gar nicht. Trotzdem berichten im Nu auch andere Radiosender und vor allem Zeitungen davon. Nein, die berichten jetzt nicht von Marsmenschen auf dem Weg nach New York, sondern von den Folgen dieser Sendung. Massenpanik! Anekdoten von einzelnen verschreckten Menschen im ganzen Land erwecken den Eindruck, halb New York sei auf der Flucht vor Marsmenschen. Irgendwie hört sich das so an, als wären die Krankenhäuser voller Schockpatienten und Herzinfarkte, ganz zu schweigen von den Selbstmorden, um nicht den Marsmenschen in die Hände zu fallen. Panik, Panik, Panik. Das klingt total logisch, es ist aber nicht wahr. Also der Teil mit der Masse in Massenpanik ist nicht wahr. Später stellt sich raus, dass nur wenige Menschen wirklich geglaubt haben, in New Jersey sei ein Krieg gegen Marsmenschen im Gange. Kein Krankenhaus kann bestätigen, dass es da irgendwelche gesundheitlichen Folgen der angeblichen Massenpanik gegeben hat. Aber niemand weiß, ob nicht doch wer wegen War of the Worlds aus dem Fenster gesprungen ist. Eine komplett ausgedachte Geschichte als Nachrichtenbeitrag darstellen, das war neu und scheint heute noch gefährlich. Klar, vorher gab's die Ankündigung, dass da jetzt dieses Theaterstück kommt. Aber die Leute wechseln ja auch mal den Sender oder schalten erst mittendrin ihr Radio an. So haben's manche sehr wohl mit der Angst zu tun bekommen. Allerdings dachten viele von denen nicht an Marsmenschen. Sie glaubten, die Deutschen rücken an. Hatte ich schon erwähnt, dass War of the Worlds im Jahr 1938 lief, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs? In einer solchen Zeit den Eindruck eines Krieges zu erwecken, das kann vielleicht nur einem Dramatiker einfallen. Orson Welles hat das Spektakel auf jeden Fall genutzt. Er wurde dadurch über die Grenzen der New Yorker Theaterwelt hinaus berühmt. Fast hätte ich jetzt gedacht, ja, sowas klappt aber auch nur einmal. Aber dann habe ich die Sache mit der Lansing Sun entdeckt. Darauf ist zuerst der Politikwissenschaftler Matt Grossman gestoßen. Rein zufällig. Der scrollt im Herbst 2019 mal wieder durch seinen Facebook-Feed und ein Artikel macht ihn stutzig. Dieser Artikel ist wohl von der Lansing Sun und da geht's drum, wie herrlich dick das Budget für Straßenreparaturen im Bundesstaat Michigan sei und dass man gar nicht über eine extra Spritsteuer nachzudenken braucht. Hä? Mit dem Thema kennt Matt Grossman sich zufällig aus. Er weiß, wie marode die Straßen in seinem Bundesstaat sind. Er weiß, dass der wichtigste Punkt in den Haushaltsverhandlungen die Frage war, woher denn bloß die Kohle für die nötigen Straßenreparaturen kommen soll. Er weiß, dass die Gouverneurin Gretchen Whitmer dieses Thema in ihrem Wahlkampf ganz nach vorne gespielt hat und auch die Sache mit der extra Spritsteuer ins Spiel gebracht hat. In dem Artikel wird aber nur ein republikanischer Landtagsabgeordneter zitiert. Gretchen Whitmer ist Demokratin. All das macht den Politikwissenschaftler Matt Grossman stutzig. Weil er von dieser Lansing Sun noch nie gehört hat, schaut er genauer hin. Auch andere Artikel in dieser Online-Zeitung sind politisch rechtsorientiert. Das findet Grossman jetzt nicht neu, es gibt schon ewig US-Medien, die ganz klar Stellung beziehen, wo sie politisch stehen. Neu ist, diese Ausrichtung liegt überhaupt nicht offen. Neu ist erst recht, solche Beiträge als wertfreie, unparteiische Artikel zu präsentieren und einen Riesenaufwand dafür zu betreiben, dass sie wie ganz normale Lokalberichterstattung aussehen. Das wirft Fragen auf. Und es folgt eine genauere Untersuchung. Nämlich beim Tau Center for Digital Journalism an der Columbia University in New York. Das nimmt sich das Phänomen der gefälschten Lokalzeitungen vor. 450 dieser Websites finden die ForscherInnen im Dezember 2019. Allein 189 von diesen Websites gehen eindeutig auf ein Unternehmen zurück: Matrix Media. Binnen 2 Wochen finden die ForscherInnen nur bei den Sachen von diesem einen Unternehmen mehr als 15.000 Stories. Nur etwa 100 davon haben eine Angabe zum Verfasser oder der Verfasserin. Alle anderen stammen aus automatisch generierten Quellen. Bei sowas werden aus öffentlich zugänglichen Daten maschinell Artikel zusammengestrickt, zum Beispiel über Spritpreise. Diese Art des Nachrichtenschreibens ist in den USA umstritten. Einerseits könnten Medien damit schneller mehr Artikel raushauen. Gerade auch über Routinethemen. Ich meine, wer will jetzt schon täglich einen neuen Artikel über die Spritpreise dichten? Auf der anderen Seite passieren bei diesen automatisch zusammengerührten Meldungen immer wieder Fehler. Und die gehen dann raus in die Öffentlichkeit, weil kein Mensch drauf guckt. Ich meine, weil kein Mensch drauf guckt. Auch die Herkunft der Informationen bleibt im Dunkeln und das widerspricht journalistischen Grundsätzen. Mal ganz abgesehen davon, dass solche Automaten-News eine prima Rechtfertigung abgeben, um Personal aus den Redaktionen rauszuwerfen. Hinter dieser Erfindung der automatisch erstellten Informationen steht der Geschäftsmann Brian Timpone. Und nun steckt derselbe Mann offenbar auch hinter vielen dieser Pseudo-Zeitungen. Die stecken voller solcher automatisierter Texte und auch voller völlig ungefilterter Pressemitteilungen. So lautet das Ergebnis der Untersuchung. Und zwischendrin einseitige, politisch gefärbte Texte. Eine echte Lokalzeitung würde journalistischen Grundsätzen folgen. Mehrere Quellen ranziehen, das Thema von verschiedenen Seiten zeigen und so sorgfältig wie möglich arbeiten, alles mit dem Ziel, die Leserinnen und Leser sollen hinterher alles haben, was sie brauchen, um sich eine eigene Meinung zu bilden oder eine Entscheidung für ihr Leben zu treffen. Nichts davon ist in diesen falschen Lokalzeitungen zu finden. Sie nutzen oft nur eine Quelle, sie zitieren ausschließlich Mitglieder der Republikanischen Partei, sie stellen demokratische Kandidatinnen und Kandidaten immer negativ vor und die republikanischen Kandidatinnen und Kandidaten unterstützen sie. Im Verlauf des Wahljahrs 2020 wächst die Zahl dieser Pseudo-Zeitungen immens. Im Dezember 2019 zählt das Tau Center, wie gesagt, 450 dieser komischen Online-Zeitungen. Im August 2020 sind es mehr als 1500, haben sich also in weniger als einem Jahr verdreifacht. Während immer mehr echte Lokalredaktionen dicht machen, entstehen hunderte Online-Seiten, die sich als Nachrichten ausgeben und, so würde ich das nennen, Propaganda verbreiten. Jeder Mensch, der auf sowas reinfällt, ist einer zu viel. Bei diesem Pseudo-Nachrichtenmedienschwindel spricht die Medienrechtlerin Ellen Goodman von trojanischen Pferden.
They leverage the legacy authority of a news organization, but they are filled with false news or disinformation.
Ellen Goodman ist Juraprofessorin und die Mitbegründerin und Co-Direktorin des Rutgers Institute for Information Policy and Law an der Rutgers-Universität in Camden. Mit den traditionellen Medien hat sie ihre Karriere begonnen. Inzwischen befasst sie sich längst auch oft mit Falschinformationen im Internet. Aus ihrer Sicht steht da eins immer im Vordergrund: das Recht auf freie Meinungsäußerung. Da überrascht es jetzt nicht, dass ein Verbot für solche Pseudolokalmedien überhaupt nicht das ist, was Ellen Goodman vorschlagen würde.
Say we wanted to have a certification system, something like fair trade, right? Or organic for news sources. This is something people have talked about.
Ein Gütesiegel für Nachrichten, so wie fair trade oder bio? Solche Siegel haben ja klare Kriterien, die ich mir angucken kann. In diesem Fall zum Beispiel könnte das heißen: wer das Siegel will, muss offenlegen, wer diese Online-Seite bezahlt, wer darauf berichtet, womit und wie sie dort ihre Meldungen belegen. Oh, da habe ich jetzt schon einen Fehler gemacht. Ellen Goodman schwebt da nämlich nicht nur ein Siegel vor. Denn das würde ja heißen, es gäbe nur eine Instanz, die Medien bewertet. Und dann kriegen sie halt das Siegel oder nicht.
Maybe the best thing is to have different kinds of certifications, the way we do, you know, for food.
Ellen Goodman ist Vielfalt ganz wichtig. Sowas gibt's zum Beispiel ja auch unter Biosiegeln, wo verschiedene Verbände dann verschiedene Vorgaben für die Lebensmittelproduktion machen. Und beim Essen ist es ja jetzt nicht so, dass das Siegel sagt: kannst du essen oder musst du wegschmeißen. Wenn du lustig bist, kannst du alles verschmähen, wo Bio draufsteht. Du kannst dich sogar auf Pestizid-Diät setzen, wenn das dein Ding ist. Oder nur dieses Zeug mampfen, wo auf der Verpackung die Ampel auf Rot steht. Oder eben, in diesem Fall, alles lesen, was eben kein Mediengütesiegel hat. Das bliebe deine Entscheidung. Das klingt doch nach einer coolen Idee. Aber eins will mir nicht recht in den Sinn. Irgendwie liegt die Verantwortung schon die ganze Zeit bei mir und bei dir. Wir sollen irgendwie selber entscheiden, was wahr ist und was falsch und uns drum kümmern, da die richtigen Informationen irgendwo auszugraben. Ich meine, wir hören doch immer von der Macht von Facebook, Google und Twitter. Was ist denn mit deren Verantwortung? Und Gesetze haben Pause, oder wie? Kann man Lügen verbieten? Und, was war jetzt nochmal mit der Meinungsfreiheit? Um solche Fragen geht's in Teil 2 dieser Folge. Da lässt sich nämlich in der Tat was machen. Nur nicht so, wie ich zuerst dachte. Beim nächsten Mal erwartet euch unter anderem ein Journalist, der wegen seiner Kritik am US-Präsidenten im Knast gelandet ist, eine verbotene Stadt, natürlich mal wieder so ein Falschinformations-Superspreader und eine Forderung an Social Media, für die beide US-Parteien eintreten. Allerdings, das verrate ich jetzt noch nicht. Oh! Erstmal könnt ihr ja nachgucken, welche Quellen ich für diese Folge benutzt habe. Und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, solche Geschichten auszugraben, könnt ihr das auch tun. Zum Beispiel mit 5 Euro im Monat natürlich jederzeit kündbar. Oder wenn euch der Podcast gefällt, sagt's weiter. Alle Infos findet ihr wie immer auf notizenausamerika.de. Drink 15 pints of beer, let out.